Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Predigt heute ist wieder eine Fortsetzung aus der Markus-Reihe. Letzte Woche hat der Jürgen über den Abschnitt über die Ehescheidung gepredigt in Markus 10. Und heute soll es in der Predigt um Markus 10, die Verse 13 bis 16 gehen. Aber um den Zusammenhang wieder besser verstehen zu können, in dem diese Verse stehen, lesen wir Markus 10 ab Vers 13 bis Vers 45. Aber wie schon gesagt, die Grundlage der Predigt sind die Verse 13 bis 16. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Als das Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Du sollst nicht rauben. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber antwortete und sprach zu ihm: Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb. Er sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen? Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander: Wer kann denn überhaupt errettet werden? Jesus aber blickte sie an und sprach: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Da begann Petrus und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwester oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Aber viele von den Ersten werden Letzte sein. Und die Letzten Erste. Sie waren aber auf dem Weg und zogen hinauf nach Jerusalem. Und Jesus ging ihnen voran. Und sie entsetzten sich und folgten mit Bangen. Da nahm er die 12 nochmals beiseite und fing an, ihnen zu sagen, was mit ihm geschehen werde. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem. Und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern. Und sie werden ihn verspotten und geißeln und anspucken und ihn töten. Und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm und sprachen: Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir bitten. Und er sprach zu ihnen: Was wünscht ihr, dass ich euch tun soll? Sie sprachen zu ihm: Gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen, in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? und sie sprachen zu ihm, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde. Aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht mir nicht zu, sondern es wird denen zuteil, denen es bereit ist. Und als die 10 es hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Liebe Gemeinde, aus längst vergangenen Zeiten, von früher habe ich einen Bekannten. Und heute habe ich kaum noch etwas mit diesem jungen Mann, der ungefähr in meinem Alter ist, zu tun. Aber dieser junge Mann, der ist im Internet sehr aktiv. Und da kann man viel lesen von den Dingen, die er schreibt, oder sich Videos angucken, die er macht und wo er etwas Bestimmtes sagt. Und dieser Bekannte von mir, der hatte schon immer ein Merkmal, das ihn besonders ausgezeichnet hat. Dieser junge Mann, der war immer schon sehr ehrgeizig, etwas ganz Großes zu erreichen. Und früher waren wir deshalb befreundet, weil wir beide Skateboard gefahren sind. Und wir waren so eine ganze Gruppe von Leuten und morgens war er eigentlich immer der Erste, der auf dem Brett stand und geübt hat. Er wollte immer ganz besonders die Karriereleiter im Skateboardfahren hinaufklettern. Und mittlerweile ist er auch eine Karriereleiter hinaufgeklettert, allerdings nicht im Skateboardfahren. Dieser junge Mann ist jetzt so etwas wie eine Mischung aus Fitnessprofi und Parkourrenner. Für diejenigen von euch, die nicht wissen, was Parkour ist eine Sportart, in der man quasi einfach losrennt und versucht, jedes Hindernis zu überwinden. Das bedeutet zum Beispiel, dass man in Städten zwischen Häuserschluchten hin und her springt und sich an Mauern hochzieht und da wieder runterspringt und dabei noch künstlerisch Saltos und Überschläge macht. Und das sieht alles sehr beeindruckend aus. Und dieser junge Mann, der hat es dann auch geschafft, häufiger im Fernsehen aufzutreten oder für Werbeagenturen bestimmte Fotoshootings zu machen und ein Fitnessstudio mit aufzubauen. Und sein Traum hat sich in gewisser Weise erfüllt. Er wollte etwas erreichen. Und deshalb redet er nun im Internet immer häufiger darüber, wie man denn im Leben etwas erreichen kann. Er spricht darüber, wie man mit seinem Leben etwas anfangen kann, wie man sein Leben so gestalten kann, wie man es selbst möchte. Er spricht vor allem darüber, wie wir als Menschen Erfolg haben können, aber eigentlich spricht er noch darüber, welche Haltung man als Mensch braucht, um etwas erreichen zu können. Es geht darum, welche Einstellung man haben muss, um sein Leben so richtig verändern zu können, um so richtig Einfluss haben zu können. Und zur Illustration habe ich euch zwei kurze Auszüge mitgebracht von Dingen, die er geschrieben hat. Zum einen schreibt er, es gibt eigentlich nur drei Typen von Menschen. Menschen, die etwas erwirken, Menschen, die zusehen, wie etwas erwirkt wird und Menschen, die sich fragen, wie konnte das erwirkt werden? Macht euer Bestes aus dem Jahr 2015. Macht, dass euer Leben zählt. Natürlich will er darauf hinaus, dass wir eigentlich Menschen der ersten Kategorie sein sollten. Menschen, die etwas erwirken. In einem Video hat er neulich gesagt, tut mir einen Gefallen, redet euch niemals runter. Niemals. Niemals im Leben redet ihr euch runter. Wenn ihr schon nicht an euch glaubt, wer soll dann an euch glauben? Wer glaubt an euch selbst? Es ist die Frage, ist das die Botschaft, die wir hören müssen? Glaubt an euch selbst. Redet euch niemals runter. Der wichtigste Theologe und Missionar der Christenheit sagte dem gegenüber einmal, ich elender Mensch. Wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch unseren Herrn Christus, steht in Römer 7, Vers 24. Und nun kommen wir jetzt zu dem Bericht in Markus 10, 13 bis 16. Den haben wir ja eben gelesen. Und um die Aussage, die die Heilige Schrift hier machen will, richtig zu verstehen, müssen wir zunächst kurz auf den Zusammenhang dieser Passage eingehen. Ich habe es jetzt schon mehrfach in Predigten hier in der Markus-Reihe gesagt, das Markus-Evangelium ist ein ganz sinnvoll aufgebauter Bericht darüber, wie Jesus gewirkt hat. Und der wichtigste Vers im Markus-Evangelium, das ist Markus 8, Vers 29. Das ist der Vers, in dem Petrus bekennt, dass Jesus der Messias ist, dass er der Christus ist. Und das ist der Wendepunkt der gesamten Geschichte. Man könnte sagen, bis zu Vers 8, bis zu Kapitel 8, Vers 29 ging es darum, dass Jesus seinen Jüngern gezeigt hat, wer er ist. Und ab 8, Vers 29 geht es vor allem darum, dass Jesus seine Jünger vorbereitet. Er bereitet sie auf den Tag vor, an dem er sie verlassen wird. Er bereitet sie auf den Tag vor, an dem er in Jerusalem gekreuzigt werden wird, an dem er wieder auferstehen wird und dann in den Himmel hinauffahren wird und dann nicht mehr körperlich bei ihnen ist. Und in dieser Vorbereitung, da geht es ganz zentral darum, dass die Jünger verstehen, wofür Jesus überhaupt gekommen ist und wie sie selbst in diesen Plan von Jesus hineinpassen. Doch wofür ist Jesus eigentlich gekommen? Jesus ist gekommen, um das Königreich Gottes in der Welt aufzurichten. Das ist etwas, was wir im Markus-Evangelium schon ganz am Anfang sehen. In Markus 1, Vers 15, das ist die Stelle, als Jesus zu Johannes kommt, um sich von ihm taufen zu lassen. Da wird gesagt, die Zeit ist erfüllt und das Königreich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir verstehen, was dieses Königreich Gottes eigentlich ist. Und wenn wir uns das erste Kapitel des Markus-Evangeliums nochmal ganz genau anschauen würden, das, was ich eben vorgelesen habe, dann würden wir sehen, dass fast jeder zweite Vers im ersten Kapitel des Markus-Evangeliums eine Anspielung ist auf die zweite Hälfte des Buches des Propheten Jesaja. Und diese zweite Hälfte des Jesaja-Buches, die hat vor allen Dingen eine Botschaft. Das ist Jesaja ab Kapitel 40, die Verse, die wir eben gelesen haben, Jesaja 1, 40, 1 bis 11. Diese Botschaft dieser zweiten Hälfte des Jesaja-Buches, die handelt vor allen Dingen davon, wie Gott sein Volk am Ende der Zeiten erlösen wird. Es geht darum, wie Gott sein Volk retten wird. Und die Ankündigung, die wir jetzt in Markus 1, Vers 15 lesen, das ist die Ankündigung, dass Gott genau jetzt das in Christus tut. Die Ankündigung, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist, ist die Ankündigung, dass die Hoffnung des Volkes Gottes im Alten Testament, dass die sich genau jetzt erfüllt. Das ist die Ankunft des Königreiches Gottes. Doch wie wir auch schon im Laufe dieser Predigtreihe gesehen haben, hatten die Juden, inklusive der Jünger von Jesus, eine oftmals falsche Vorstellung davon, was dieses Königreich Gottes eigentlich ist und wie es eigentlich ankommen wird. Jesus musste seine Jünger deshalb immer wieder darauf hinweisen, was das Königreich Gottes ist. Er musste sie darauf vorbereiten, es richtig zu verstehen. Und eine der wichtigsten Regeln dieses Königreiches, die ist, dass das Königreich nicht für die ist, die an sich selbst glauben, die sich niemals ihre Unfähigkeiten eingestehen würden. Doch genau das hatten die Jünger hier nicht verstanden. Sie glaubten immer noch an sich selbst. Und auch wenn das vielleicht bei Fitness funktioniert, so funktioniert es eben nicht im Königreich Gottes. Im Königreich Gottes, da gibt es nämlich eigentlich nur zwei Typen von Menschen. Da gibt es erstens den Menschen, der alles erwirkt hat, und zweitens die Menschen, für die alles erwirkt wurde. Und die Frage des heutigen Morgens ist daher: Was glaubst du, zu welcher Gruppe du gehörst? Ich verkündige euch daher das Wort Gottes unter dem Titel Die Gnade des Königreiches Gottes. Und meine Predigt hat wie immer drei Punkte. Die Gnade des Königreiches Gottes ist eine Torheit oder eine Dummheit für die Starken. Das ist 10, Vers 13. Die Gnade des Königreiches Gottes ist der Trost für die Hilflosen und Unmündigen. Das ist 10, Vers 14. Und die Gnade des Königreiches Gottes ist eine Herausforderung für uns. Das ist Kapitel 10, Vers 15. Ich wiederhole das nochmal. Die Gnade des Königreiches Gottes ist eine Torheit für die Starken. 10, 13. Die Gnade des Königreiches Gottes ist ein Trost für die Hilflosen und Unmündigen. Und die Gnade des Königreiches Gottes ist eine Herausforderung für uns. Ich komme direkt zu meinem ersten Punkt. Die Gnade des Königreiches Gottes ist eine Torheit für die Schwachen. Bevor wir jetzt diese Frage angehen können, zu welcher Gruppe von Menschen wir uns eigentlich zählen, dann müssen wir uns vor Augen halten, was jetzt hier genau geschieht in diesem Bericht, den wir hier lesen. Wir wissen, im Zusammenhang geht es darum, dass Jesus seinen Jüngern erklären will, was sind die Regeln des Königreiches. Wir haben das gelesen in Kapitel 10, wir haben ja eben fast das ganze Kapitel gelesen. Jesus weist seinen Jünger immer wieder darauf hin, wie sie anders sind als diese Welt, wie sie im Königreich Gottes anders handeln sollen als die Herrscher dieser Welt. Und nun, da kommen einige Menschen zu Jesus und sie bringen ihm ihre Kinder. Und Jesus soll sie anrühren. Das heißt so viel wie, Jesus soll sie segnen. Die Jünger, die wehren das ab. Hier steht, sie tadeln sie. Doch warum haben die Jünger das getan? Wir müssen uns vorstellen, dass Kinder in der Welt von Jesus und seinen Jüngern nicht besonders beliebt waren. Sie wurden noch nicht besonders hoch geachtet. Das ist vielleicht für uns schwer zu verstehen, denn in unserer Gesellschaft wird die Kinderliebe sehr hoch geachtet. Für uns haben Kinder einen sehr hohen Wert. Man darf Kindern nichts antun. Kinder sind irgendwie was Besonderes. Aber in der Gesellschaft des frühen Judentums oder des Römischen Reiches, da war das ganz anders. Kinder wurden damals als sowas wie unfertige Erwachsene betrachtet. Für die meisten Menschen war Kindheit sowas wie ein Übel, das man zwischen Geburt und Erwachsenenalter irgendwie durchschreiten muss. Und zum Beispiel war es auch für die Römer und Griechen möglich, dass sie ihre eigenen Kinder direkt nach der Geburt einfach aufgeben konnten. Das heißt, dass man öffentlich seine Kinder zurückgelassen hat oder von einer Klippe geschmissen hat oder eben Ähnliches getan hat, um zu zeigen, dieses Kind will ich eigentlich nicht. Und zum Beispiel hatten auch Väter im Römischen Reich das Recht, ihre Kinder zu töten. Obwohl das eigentlich nur in den seltensten Fällen wirklich ausgeführt wurde. Und dann gab es noch ein weiteres Problem. Kinder wurden sehr, sehr häufig sexuell missbraucht. In der Antike gab es massenweise sexuellen Missbrauch von Kindern. Vor allem von Jungen. Die Menschen in der Antike dachten, dass Kinder irgendwie besonders erotisch seien. Wir kennen dazu eine Geschichte aus der Bibel, sogar aus dem Markus-Evangelium. Die Herodias, die kleine Herodias, die wahrscheinlich nur ein kleines Mädchen war, als sie vor Herodes und den anderen Gästen bei dem Festmahl tanzte, da lesen wir, dass es den Männern sehr gefiel. Und das ist wahrscheinlich eine Anspielung darauf, wie man damals eben Kinder als erotisch betrachtet hat. Und nimmt man das jetzt alles zusammen, dann erklärt sich wahrscheinlich auch, warum die meisten Kinder in der Antike, also über die Hälfte, haben das 10. Lebensjahr nicht erreicht. Und jetzt kann man sich auch erklären, warum die Menschen mit ihren Kindern zu Jesus kommen, dass er sie segnen soll, damit sie vielleicht das 10. Lebensjahr erreichen. Und auch wenn das Volk Gottes immer eine Ausnahme darstellte in Bezug darauf, wie man Kinder behandelt hat, war der Einfluss, den die heidnischen Völker, den das Römische Reich jetzt auf Israel ausgeübt hat in dieser Zeit von Jesus, als Israel zum Römischen Reich gehört hat, war dieser Einfluss doch enorm. Aber warum stellten die Juden eigentlich eine Ausnahme dar? Warum behandelten sie ihre Kinder gut? Es ist deshalb, weil Gott uns selbst lehrt in der Bibel, dass Kinder wertvoll sind. Im Psalm 127, Vers 3 lesen wir zum Beispiel, Kinder sind eine Gabe des Herrn und die Leibesfrucht ist ein Geschenk. Aber wie ich schon zuvor erwähnt habe, war diese Gesinnung der Römer und Griechen schon lange jetzt in Israel eingebrochen und sie bestimmte den Alltag maßgeblich. Wir dürfen uns dabei keine falschen Vorstellungen machen. In der Antike gibt es keine romantische Sicht auf Kinder. Kinder waren ein hilfloser Teil der Gesellschaft. Sie hatten keine Chance, sich aus ihrem eigenen Dilemma zu befreien, außer eben zu wachsen. Kinder waren eben genau die Menschen, die nicht an sich glauben konnten. Sie waren genau die Menschen, die ihr Leben nicht einfach verändern konnten, sondern die komplett auf die Hilfe und die Gutmütigkeit der Erwachsenen angewiesen waren. In den Augen der Menschen damals waren Kinder größtenteils hilflos und unwürdig. Und leider waren sie das auch hier in den Augen der Jünger. Und hier wird uns direkt das Problem der Jünger ersichtlich. Hier können wir sehen, warum die Jünger das abwehren, dass die Kinder zu Jesus kommen sollen. Sie halten diese Menschen davon ab, weil sie die Kinder nicht für würdig erachtet haben. Die Kinder haben hier eigentlich kein Problem. Eigentlich haben die Jünger ein Problem. Und wenn wir jetzt diese Geschichte wieder im Zusammenhang des Markus-Evangeliums betrachten, dann wird deutlich, dass Jesus seinen Jünger schulen will, was die Werte und Ordnungen dieses Königreiches Gottes sind. Und genau an dieser Stelle versagen die Jünger einen entscheidenden Wert des Königreiches zu erkennen. Und gleichzeitig versagen sie darin, etwas ganz Zentrales über sich selbst zu verstehen. Sie denken nämlich, dass sie im Gegensatz zu den Kindern würdig wären, bei Jesus zu sein. Sie denken sogar, dass sie selbst darüber bestimmen könnten, wer zu Jesus kommen darf und wer nicht. Uns begegnet hier eine Haltung, die wir bei den Jüngern immer wieder sehen im Markus-Evangelium. Zum Beispiel in Markus 9, als Jesus einen Rangstreit der Jünger beobachtet, in dem sie sich darüber auslassen, wer von ihnen denn der Größte sei. Oder was wir eben gelesen haben, als Johannes und Jakobus direkt, nachdem Jesus ihnen sein Leiden und sein Tod ankündigt, zu Jesus kommen und ihn fragen, ob sie nicht zur Rechten und zur Linken von Jesus im Himmelreich sitzen dürfen. Und warum fragten Johannes und Jakobus das? Sie fragten das, weil sie dachten, dass sie etwas ganz Besonderes wären. Sie fragten das, weil sie dachten, dass sie würdig wären, im Himmelsreich ganz vorne dabei zu sein. Ja, weil sie ja zu den 12 gehören. Ich habe hier schon mal in der Predigt erwähnt, dass die Juden zur Zeit Jesus geglaubt haben, dass es für jeden Israeliten einen Platz, einen festgelegten Platz im Himmel gibt. Und dieser Platz, der wird jedem Israeliten zugewiesen anhand dessen, wie toll er eben gelebt hat. Das heißt, wenn man möglichst nah an Gott sitzen darf, dann sind alle, die hinter einem sitzen, nicht so toll gewesen wie man selbst. Und wenn man möglichst und die alle, die vor einem sitzen, sind eben besser gewesen als man selbst. Und wenn Johannes und Jakobus jetzt hier zu Jesus kommen und ihn fragen, ob sie im Himmel neben ihm sitzen dürfen, dann sagt das eine ganze Menge darüber aus, was Johannes und Jakobus über sich selbst gedacht haben. Sie bringen damit zum Ausdruck, dass sie denken, dass sie würdig sind, dass ihnen Ehre zusteht. Sie betrachten sich hier als die Starken, als eben nicht als die Hilflosen. Sie betrachten sich als diejenigen, die sich niemals runtermachen müssen, die gemacht haben, dass ihr eigenes Leben eben zählt. Und wie sehr klingen hier die Worte nach, die ich eben vorgelesen habe? Glaubt an euch. Die Jünger glaubten hier an sich selbst. Und das ist genau die Haltung, die sie auch hier wieder in Markus 10, Vers 13 bis 16 an den Tag legten. Es mag ja sein, dass es bei Fitness gut ist, an sich selbst zu glauben. Oder wenn man in der Uni oder auf der Arbeit Erfolg haben will. Ansonsten begibt man sich ja irgendwie in ein depressives Loch, wenn man sich die ganze Zeit vormacht, dass man in seinem Leben gar nichts auf die Reihe bekommen kann. Aber es geht hier nicht um Fitness. Es geht hier nicht um die Arbeit oder die Schule oder das Studium. Es geht hier um das Königreich Gottes. Es geht hier darum, was Jesus uns gebracht hat. Es geht um die Hoffnung, die das Volk Israel im Alten Testament hatte. Und wie wir in Markus 1, Vers 15 lesen, es geht um das Evangelium. Können wir da an uns selbst glauben? Meinen wir denn da, würdig zu sein und nicht hilflos? Sind wir dabei die Starken? Wie oft haben wir uns schon bei uns selbst gedacht, dass wir würdiger sind, zum Königreich Gottes zu gehören als andere? Wie oft ist uns vielleicht schon dieser Gedanke durch den Kopf geschossen, dass wir weniger Errettung bräuchten als andere? Dass es Unwürdigere gibt, die wir auch schon in Gedanken wieder weggeschickt haben, wie die Jünger hier eben die Kinder wegschicken. Man könnte ja meinen, dass man nach einigen Jahren oder Jahrzehnten des Christseins so die schlimmsten Sünden überwunden hat. Dass man in einer Ehe lebt mit einer Person des anderen Geschlechts, diese Person liebt, in keinster Weise betrügt, täglich seine Bibel liest, betet, für ein geregeltes Einkommen sorgt und die 10 Gebote so meistens irgendwie hält. Und dann denkt man vielleicht, dass man schon ein ganz ordentlicher Christ sei. Und man hat dann vielleicht auch weniger Probleme als andere Christen. Aber auch, wenn das vielleicht so sein mag, dann ist oftmals der Gedanke dann doch nicht fern, dass man vielleicht würdiger sei als die anderen. Dass man vielleicht stärker sei als die anderen. Und das ist dann, dass man an sich selbst glaubt. Oder wie ist das denn mit den Ungläubigen? Schütteln wir da nicht manchmal unseren Kopf über die Ungläubigen und über ihre falsche Moral, über ihr falsches Leben und tun so, als wären wir so unfassbar viel besser. Denken wir nicht manchmal sogar, dass Gott eigentlich froh sein muss, dass er uns hat? Ich behaupte, dass wir dann ein Problem haben. Wir denken, dass wir die Starken sind, doch eigentlich sind wir das nicht. Das Evangelium ist nämlich deshalb eine gute Nachricht, weil wir durch Gnade Teil des Königreiches Gottes werden. Wir haben selbst nichts dazu getan. Und diejenigen, die meinen, dass sie schon stark sind, die verstehen nicht, dass sie Gnade brauchen. Ja, dass sie diese Gnade immer brauchen, auch wenn sie vielleicht schon 50 Jahre lang Christen waren und täglich ihre Bibel lesen und so irgendwie einigermaßen die 10 Gebote halten. Wir können seit 50 Jahren oder länger Christen sein. In dem Moment, in dem wir anfangen, an uns selbst zu glauben, fangen wir an, die Gnade des Evangeliums gering zu achten. In dem Moment, in dem die Jünger dachten, dass sie würdiger gewesen wären, als die Kinder zu Jesus zu kommen, missachteten sie die Gnade, mit der Jesus sie überhaupt an erster Stelle berufen hat. Die Wahrheit ist nämlich eigentlich die, niemand ist würdig, bei Jesus zu sein. Und deshalb gibt es diese Gnade des Königreiches Gottes. Und diese Gnade, das ist eine Torheit oder eine Dummheit für die, die meinen, dass sie stark sind. Aber was ist mit den Hilflosen und mit den Unwürdigen? Für die ist die Gnade ein Trost. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Die Gnade des Königreiches Gottes ist der Trost für die Hilflosen und Unmündigen. In 10, Vers 14. In Vers 14, da lesen wir dann die Reaktion von Jesus auf die Aktion der Jünger. Als er sah, dass die Jünger die Leute mit den Kindern wegschicken wollten, wurde er laut der Schlachterübersetzung, die die meisten hier haben, unwillig. Doch der Begriff, der hier verwendet wird, ist eigentlich drastischer als unwillig. Was hier eigentlich steht, ist, Jesus wurde ärgerlich. Und worüber wurde Jesus ärgerlich? Er wurde ärgerlich über das Handeln seiner Jünger. In Vers 14 wird uns dann auch der Grund dafür mitgeteilt, warum Jesus jetzt ärgerlich wird. Das heißt, dass Jesus sagt: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Die Kinder sind hier die Hilflosen, die Unwürdigen, die Schwachen und die vor allen Dingen abhängigen Menschen, denen sich die Jünger überlegen fühlten. Und genau das macht Jesus ärgerlich. Erst kurz zuvor musste er ihren Rangstreit schlichten, wo sie sich darüber diskutiert haben, wer von ihnen denn der Größte und Tollste wäre. Und außerdem war es auch noch gar nicht lange her, dass die Jünger in Markus 9 ohne Jesu Hilfe versucht haben, einen Dämon eines besessenen Mannes auszutreiben und dabei so sehr an sich selbst geglaubt haben, dass sie nicht mal gebetet haben, bevor sie die Aktion angingen. Wir erinnern uns auch daran, wie die Jünger bei der Speisung der 4000 immer noch nicht gelernt haben, darauf zu vertrauen, dass es Jesus ist, der ihnen geistliches Brot geben kann. Und an dieser Stelle nun war Jesus wirklich verärgert über seine Jünger. Er musste sie doch darauf vorbereiten, dass er schon sehr bald in Jerusalem sterben wird und danach weg hinauf in den Himmel fahren wird. Und er ärgert sich, dass seine Jünger nicht verstehen, dass sie im Angesicht des Königreiches Gottes eben genauso hilflos sind wie die Kinder. Sie sind unwürdig. Doch das müssen die Jünger verstehen. Und deshalb erklärt Jesus es ihnen jetzt nochmal mit der Hilfe der Kinder. Wir dürfen nicht der Versuchung anheimfallen, die Kinder hier so zu beurteilen, wie wir sie in unserer Gesellschaft beurteilen würden. Kinder waren damals nicht besonders beliebt. Sie waren auf die Gunst der Erwachsenen angewiesen. Und jetzt ist hier Jesus ein wichtiger Lehrer, ein Rabbi. Und die Jünger fragen sich, wieso sollten diese unwürdigen Kinder zu unserem wichtigen Lehrer kommen dürfen? Aber Jesus handelt barmherzig an den Kindern. Und während die Jünger so handeln, wie wir es von sündigen Menschen erwarten würden, handelt Jesus barmherzig und er lässt die Hilflosen und die Unwürdigen zu sich kommen. Das, was uns die Heilige Schrift hier zeigen will, ist genau das. Jesus erbarmt sich über die Unwürdigen und Hilflosen, denn solchen gehört das Königreich Gottes. Es sind nicht die Starken, denen das Königreich Gottes gehört. Wir haben es in den Seligpreisungen in Matthäus 5 eben gelesen. Es sind die Schwachen, denen das Königreich Gottes gehört. Es sind diejenigen, die nicht an sich selbst glauben, die gar nicht an sich selbst glauben können. Und ich musste aber immer daran denken, wie absurd dieser Gedanke eigentlich zu sein scheint. Königreiche werden ja eigentlich mit Stärke und mit Macht aufgerichtet. Einen Namen kann man sich in Königreichen ja eigentlich nur machen, wenn man seine Stärke und seine Kraft zeigt, wenn man etwas erringt. Denkt zum Beispiel auch religiös daran. Es gibt auch Religionen, die, oder fast alle Religionen, die einem das einreden, dass man nur mit Stärke etwas erringen kann. Die extremste Form davon ist vielleicht sowas wie islamischer Terrorismus, indem man sich durch seine Stärke und durch seine Aktionen einen besonderen Platz im Himmel oder im Paradies erarbeiten kann. Und wenn man das weiterdenkt, wird man feststellen, dass fast alle Weltanschauungen diesem Prinzip unterliegen. Sei stark, erlange dir dadurch, dass du stark bist, etwas. Oder wie mein Bekannter eben sagen würde, glaub an dich selbst und mach, dass dein Leben zählt. Man könnte noch hinzufügen, du hast es ja selbst in der Hand. Die Gnade des Evangeliums und des Königreiches Gottes aber besteht darin, dass Jesus nicht für die gekommen ist, die meinen, dass sie stark wären oder dass sie würdig wären. Er ist für die Hilflosen, für die Unwürdigen gekommen. Ein Kommentator, der zu diesem Vers kommentiert hat, schreibt, kleine Kinder sind wie die Vorbilder für Jünger, denn nur leere Hände können gefüllt werden. Denn nur leere Hände können gefüllt werden. Und wie oft ist es dann doch gerade unser Gefühl, dass wir unwürdig sind, was uns daran hindert, dass wir zu Gott kommen und um Vergebung für unsere Schuld bitten. Wie oft ist es dieses Gefühl unserer Hilflosigkeit und Unwürdigkeit, das uns daran hindert, zu beten und daran zu glauben, dass Jesus auch für unsere eigene Schuld am Kreuz gestorben ist. Machen wir uns nicht manchmal vor, dass wir so hilflos sind, dass selbst Gott uns nicht mehr helfen kann. Wenn das so ist, dann machen wir eigentlich den gleichen Fehler, den die Jünger hier machen. Wir vertrauen auf unsere eigene Würdigkeit und auf unsere eigene Stärke, um zu Gott oder zu Jesus zu kommen. Der einzige Unterschied ist dann, dass wir zu Recht erkannt haben, dass wir eigentlich unwürdig sind und hilflos. Was Jesus hier macht, sollte uns eines Besseren belehren. Er lässt die Unwürdigen und die Hilflosen zu sich kommen und ist verärgert über die, die sich selbst für würdig erachten. Die Gnade des Königreiches Gottes ist ein Trost für die Unwürdigen und die Hilflosen. Und die nächste Frage wäre dann, wie kommt man denn nun in dieses Königreich Gottes? Und das bringt mich zu meinem dritten Punkt. Die Gnade des Königreiches Gottes ist eine Herausforderung für uns. Das ist Kapitel 10, die Verse 15 bis 16. Wenn wir in der Bibel an eine Person denken wollen, die es quasi perfektioniert hat, auf ihre eigene Kraft, auf ihre eigene Stärke zu vertrauen, dann war das vielleicht Simson aus dem Richterbuch. Simson war durch das Gelübde, das seine Eltern abgelegt haben, unfassbar stark. Und er scherte sich nicht wirklich um Gottes Gebote in seinem Leben. Zum Beispiel heiratete Simson eine Frau von den Philistern. Und das war ihm ja eigentlich als Israelit verboten. Oder er treibt sich in einem Weinberg um, obwohl er eigentlich keinen Alkohol trinken durfte. Alles in allem machte Simson eigentlich das, was er wollte. Und dabei konnte ihm kaum jemand etwas anhaben, weil Simson ja so unfassbar stark war. Doch als er dann auf einmal seine ganze Kraft verloren hat, weil das Gelübde seiner Eltern gebrochen wurde und jemand ihm sein Haupthaar abgeschnitten hat, da wurde Simson dann in den Zustand der Hilflosigkeit versetzt. Und seine Feinde, die Philister, die nahmen ihn gefangen und sie stellten ihn aus in ihrem Palast als ihren Siegeszug. Und dann fing Simson erst an zu verstehen, woher seine Kraft eigentlich kam. Und Simson betete zu Gott. Und dadurch erlangte er seine Kraft wieder und konnte 3000 Männer der Philister töten. Simson musste erst in diesen Zustand der Hilflosigkeit versetzt werden, um zu verstehen, was die Quelle seiner wahren Stärke ist. Gott ist die Quelle seiner Stärke. Und die Jünger, die hier an sich selbst glauben, die müssen auch verstehen, dass sie eigentlich hilflos und unwürdig sind, in das Königreich Gottes einzutreten. In Vers 16 sagt Jesus, dass wer das Königreich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und diese Aussage, die ist zugleich tröstend, aber auch angsteinflößend. Diejenigen, die sich selbst für stark halten, die können nicht in das Königreich Gottes eingehen. Es geht nicht. Die griechische Form, die hier verwendet wird, könnte man übersetzen wie es geht gar nicht, überhaupt nicht. Man muss eintreten wie ein Kind. Und das bedeutet eben im Eingeständnis der eigenen Hilflosigkeit und Unwürdigkeit. Denn nur leere Hände können gefüllt werden. Und was heißt das praktisch? Es bedeutet, dass im Königreich Gottes keine Haltung existieren kann wie Glaub an dich selbst. Denn da ist nichts, was dich für würdig vor Gott erachten würde. Ich habe am Anfang gesagt, dass es im Königreich Gottes eigentlich nur zwei Typen von Menschen gibt. Es gibt den Menschen, der alles erwirkt hat, und die Menschen, für die alles erwirkt wurde. Zu glauben, dass man würdig wäre und nicht hilflos, um in das Königreich Gottes einzugehen, ist im Prinzip, dass man die erste Kategorie von Mensch sein möchte. Der Mensch aber, der alles erwirkt hat, das ist Jesus. Ist euch aufgefallen hier in dem Abschnitt, wie Jesus dieses in das Königreich Gottes eingehen und das zu Jesus kommen einfach gleichsetzt? Für ihn ist es das Gleiche. In das Königreich Gottes einzugehen, das bedeutet, hin zu Jesus zu kommen, weil er die Erfüllung der Hoffnung Israels im Alten Testament ist. Die Tatsache, dass er eben dieser eine Mensch ist, der alles erwirkt hat, resultiert daraus, dass Jesus, der Gott ist, Mensch wurde. Und als Mensch lebte Jesus, als wirklich einziger Mensch, dieses Leben, was ihn würdig gemacht hätte, in das Königreich Gottes einzugehen. Aber Jesus selbst wurde dann zum Tod am Kreuz verurteilt. Und an diesem Kreuz trug Jesus die Schuld der Menschen, damit die ins Königreich Gottes eingehen können, die eben nicht auf sich selbst vertrauen, sondern auf Jesus. Das Problem war, dass die Jünger die beiden Kategorien vertauscht hatten. Sie haben sich fälschlicherweise für die gehalten, die sich selbst ihren Platz im Königreich Gottes erwirkt haben. Jesus aber sagt, dass wenn sie nicht werden wie die Kinder, wenn sie nicht als Hilflose und Unwürdige kommen, dann können sie nicht in das Königreich Gottes hineingehen. Wir Menschen, wir sind nicht einfach so hilflos und unwürdig. Wir sind hilflos und unwürdig, weil wir sündigen. Wir sind so, weil wir gegen Gottes Gebote verstoßen haben und gegen ihn immer noch andauernd rebellieren. Aber wie wir eben schon erwähnt haben, ist Jesus eben der einzige Mensch, der dieses Problem lösen kann. Er ist derjenige, der alles erwirkt hat. Und deshalb dürfen wir uns nicht einbilden, dass wir ihm irgendetwas bringen können. Wir müssen hilflos und unwürdig kommen. Und wir müssen so kommen, weil wir im Angesicht Gottes und aufgrund unserer Sünde eben genauso sind. Jeder Versuch, mit mehr zu kommen als mit leeren Händen, ist eben der Versuch, das Königreich Gottes für sich selbst zu erwirken. Es ist der Versuch, sich vor Gott selbst zu rechtfertigen. Aber solche Menschen will Gott nicht. Gott will die, die darauf vertrauen, dass Jesus allein das Königreich für sie erwirkt hat. Die Gnade des Königreiches Gottes ist genau deshalb eine Herausforderung für uns. Wir müssen unser Vertrauen in uns selbst aufgeben und zu Jesus kommen wie die Kinder. Deshalb kann der einzige Ratschlag nur sein, glaub nicht an dich, glaube an Jesus. Amen.